Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Wir hören den Predigtext aus dem Alten Testament, aus dem Buche Josua, Kapitel 20, und stehen dazu auf. Und Gott, der Herr, redete mit Josua und sprach: Sage den Israeliten, bestimmt unter euch Freistädte, von denen ich euch durch Mose gesagt habe. Dahin kann ein Totschläger fliehen, der jemand aus Versehen und ohne Vorsatz erschlägt, damit sie euch eine Freistatt sind vor dem Bluträcher. Und wer zu einer dieser Städte flieht, soll draußen vor dem Stadttor stehen bleiben und vor den Ältesten der Stadt seine Sache vorbringen. Dann sollen sie ihn zu sich in die Stadt nehmen und ihm Raum geben, bei ihnen zu wohnen. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, sollen sie den Totschläger nicht in seine Hände übergeben, weil er ohne Vorsatz seinen Nächsten erschlagen hat und ihm vorher nicht Feind gewesen ist. So soll er in der Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat und bis der hohe Priester gestorben ist, der zu jener Zeit im Amt sein wird. Dann darf der Totschläger zurückkommen in seine Heimatstadt und in sein Haus zur Stadt, aus der er geflohen ist. Da weihten sie die Stadt Kedesch in Galiläa auf dem Gebirge Naphtali und die Stadt Sichem auf dem Gebirge Ephraim und Kirjat Arba, das ist Hebron, auf dem Gebirge Juda. Und jenseits des Jordans im Osten von Jericho bestimmten sie die Stadt Bezer in der Wüste auf der Ebene im Gebiet des Stammes Ruben und Ramot in Gilead im Gebiet des Stammes Gad und Golan in Bashan im Gebiet des Stammes Manasse. Das waren die Städte, bestimmt für alle Israeliten und die Fremdlinge, die in ihrer Mitte wohnten, dass sie dahin fliehen könnten, wer jemand aus Versehen erschlägt, damit er nicht stirbt durch den Bluträcher, bis er vor seiner Gemeinde gestanden hat. Jesus segne dieses alte Wort heute in unserem Leben. Amen. Liebe Gemeinde, lassen wir mal einen Moment unserer Vorstellungskraft, unserer Fantasie freien Lauf. Das ist gar nicht so schwer. Versetzen wir uns mal so etwa 3000 Jahre zurück hinein in das Land und das Volk Israel. Wir stehen gerade an einem Grenzstein, der anzeigt: Hier beginnt die Gemarkung der Stadt Sichem. Und da kommt, wir sehen es, da kommt schnellen Schrittes ein Mann des Wegs. Er sieht nicht auf die wunderschöne Landschaft ringsum. Er hastet voller Eile nur vorwärts. Und als er diesen Grenzstein erreicht, da bleibt er aufatmend glücklich stehen. Endlich, ich hab's geschafft. Gerettet. Gerettet, ruft er, noch immer außer Atem, aber voller Freude. Und wir gehen jetzt hin zu diesem Menschen, der da erschöpft und doch überglücklich die Grenze überschritten hat. Wir halten ihn auf und stellen ihm drei Fragen heute Morgen. Die erste Frage: Wohin läufst du? Da zeigt dieser Mann auf das Städtchen Sichem, das vor uns liegt. Und er sagt das seltsame Wort: Zur Freistadt. Was ist denn das? Eine Freistadt. In der Antike gab es einen schlimmen Brauch, der in einigen Völkern heutzutage inoffiziell immer noch praktiziert wird, die Blutrache. Wenn ein Mensch durch einen anderen zu Tode kam, dann war der nächste Angehörige des Getöteten verpflichtet, den Täter zu verfolgen, bis er an ihm die Rache vollstreckt hatte. Blutrache. Kann man je und dann noch mal in der Zeitung heute lesen. Um diesen oft nicht endenden Kreislauf von Gewalt zu beenden, irgendwo mal endlich zu durchbrechen, hatte Gott in Israel eine gnädige, eine rettende Einrichtung verordnet. Das waren die sogenannten Freistädte. Wenn jemand fahrlässig ohne Vorsatz einen Mitmenschen zu Tode gebracht hatte, dann konnte der Schuldige in die nächstgelegene Freistadt fliehen. Das war dann ein Asylort vor der Blutrache, ein sicherer Zufluchtsort. Man könnte sich das ja wieder Fantasie, bildhaft, man könnte sich das vorstellen, so etwa. Da sind Leute irgendwo beim Holzfällen und einer holt mit der Axt zu weit aus und trifft dabei einen anderen schwer am Kopf. Die medizinische Hochschule ist nicht in der Nähe. Der Getroffene sinkt tot um. Und bald lässt der Schuldige alles stehen und liegen und rennt los. Er weiß warum. Er läuft um sein Leben, denn der Bluträcher wird ihn verfolgen. Er rennt und rennt ohne Pause. Schon liegt die Freistadt in Sichtweise. Doch die Räuber, die Rächer sind dicht hinter ihm her und seine Kräfte gehen mehr und mehr zu Ende. Da endlich steht der Grenzstein. Und der Mensch sinkt zu Boden. Ja, ich hab's doch geschafft. Ich bin in der Freistadt gerettet. Seine Verfolger, die ihm nach dem Leben trachten, müssen stehen bleiben und kehren wieder um. Liebe Gemeinde, jetzt die Frage natürlich bei manchen von Ihnen, was sollen diese alten Kamellen, die der uns erzählt? Aber ich frage mich, werden wir eventuell auch je und dann verfolgt? Verfolgt, getrieben, gejagt von einem Rächer unserer Schuld. Der Wille des heiligen, gerechten Gottes. Seine Gebote für ihren und meinen Lebensweg. Wenn wir Gott nur so als harmlosen Feld-, Wald- und Wiesengott nehmen, dann kennen wir den Rächer nicht. Nämlich den Willen Gottes, der uns im Nacken sitzt und an dem wir schuldig bleiben, immer wieder. Wenn wir nur den Gott des rheinischen Karnevals kennen, wir sind alle liebe Sünderlein und wir kommen alle in den Himmel, wie es dort im Schlager heißt, dann werden wir diesen Rächer nicht fühlen. Aber in dem Moment, wo ich den biblischen Gott wahrnehme und ihm Raum und Herrschaft in meinem Leben beginne einzuräumen, da merke ich, wie viel mir im Nacken sitzt. Schiller hat einmal diesen Satz gesagt, und der ist zutiefst biblisch, obwohl es kein angenehmer Satz ist. Schiller sagt, der Gedanke an Gott weckt einen fürchterlichen Nachbarn auf, sein Name ist Richter. Das gehört irgendwie zusammen, auch wenn Menschen, wenn sie überhaupt noch von Gott reden, nur vom lieben Gott reden. Aber da gebe ich dem alten Schiller recht. Je ernster ich Gott nehme, umso mehr kommt auch da Gott als Richter ja auch in meinem Gedanken auf. August Bebel, Reichstagsabgeordneter seiner Zeit, Begründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, die war so rot, roter ging's nicht, war natürlich als Marxist, Materialist, atheistisch bis auf die Knochen. Aber dieser August Bebel hat den Satz mal gesagt, den habe ich mir aufgeschrieben, irgendwo war er zitiert. Er hat gesagt, wohlgemerkt ein Atheist, reinster Güte. Er sagte, natürlich gibt es keinen Gott. Natürlich gibt es keinen Gott. Aber wenn es einen gibt, dann sind wir die Lackierten. Tja, liebe Gemeinde, das ist es. Dann sind wir die Lackierten. Psalm 139, Vers 7. Wohin soll ich fliehen, Gott, vor deinem Angesicht? Das ist ein Mensch, der auf der Suche nach der Freistatt ist. Dieser Psalmbeter, der sagt das. Wohin denn soll ich fliehen, Gott, vor deinem Angesicht? Das ist die Überlebensfrage. Wohin soll ich fliehen, wohin kann ich fliehen vor dem unbestechlichen Urteil des gerechten Gottes? Gott sei Dank. Wir hören im Evangelium von Jesus von einer endgültigen, einmaligen Freistatt. Das Kreuz Jesu auf Golgatha. Bei Jesus finden wir einen unvergleichlich besseren Zufluchtsort, als es jede Freistatt im Alten Bund war. Dort fanden ja damals nur Menschen Zuflucht, die versehentlich, die entschuldbar schuldig geworden waren. Aber der gekreuzigte Jesus ist der einzige Rettungsort, die einzige Freistatt für alle schuldig gewordenen, wie groß auch die persönliche Schuld vor Gott und Menschen sein mag. In einem ähnlichen Text im Alten Testament in 4. Mose 35 werden auch Freistädte erwähnt. Da ist auch diese ganze Liste der Orte. Und dann heißt es, 3 Freistädte sollt ihr bestimmen, diesseits des Jordans und 3 Freistädte im Lande Kanaan, also auf der anderen Seite. Dann könnte man drüber hinweglesen. Naja, das ist eine Aufzählung. Liebe Gemeinde, es ist auch, hat Tiefsinn. Warum denn mehrere Zufluchtsorte? Von jedem Ort im Land soll schnell eine rettende Freistatt erreichbar sein. Was nützt mir eine Freistatt, die viele hundert Kilometer weg ist? Da komme ich nicht mehr hin. Ich muss die Chance haben, da hinzukommen. Und Jesus, der gekreuzigte und auferstandene, ist für dich und mich jederzeit, jederzeit, sofort erreichbar. Vielleicht kennst du diesen alten Spruch, aber es ist doch wahr. Der Herr ist nur ein Gebet weit von dir entfernt und sage keiner, das sei weit. Nur ein Gebet weit von dir ist Gott mit seiner Freistatt für dich da. Es hat doch der Verbrecher da neben Jesus am Kreuz, der hat es doch gemerkt, instinktiv gespürt. Der andere nicht, aber dieser, der auf der einen Seite. Was hat denn der gesagt? Sie kennen doch alle den Text. Da sagt er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Nimm mich rein in die Freistatt. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, garantiert, du wirst heute mit mir in dieser Freistatt sein. Du wirst heute mit mir im Paradiese sein. Und dieser Typ da hat keine kirchlich fromme Vergangenheit. Garantiert nicht. Aber dieser eine Ruf von Herzen, der öffnete ihm die Freistatt. Wahrlich, du wirst mit mir im Paradiese sein. Die erste Frage, die wir dem Mann vor sich gestellt haben, war, sag mal, wohin läufst du? Nun fragen wir ihn zweitens, wovor fliehst du? Und wir kennen seine Antwort, kurz und bündig. Er sagt, meine Schuld treibt mich, mein Versagen. Ja, wie leicht schieben wir eigene Schuld, ich weiß es doch auch von mir und ich denke, es sind nicht viele unter uns, die es nicht auch so kennen. Wie leicht schieben wir eigene Schuld auf andere Menschen oder eben auf die Umstände, wie sie waren. Ich konnte ja nicht anders. Ach, den anderen ist das ja auch schon. Ja, und ach, ich brauche das hier nicht auszumalen. Man relativiert das eigene schuldige Versagen. Und denn wenn alles nichts mehr hilft, dann bleibt einem immer noch zu sagen, ja, so schlecht wie die anderen bin ich ja nur noch, auch noch nicht. Es läuft dann darauf einfach hinaus. Und es gibt ja viele Leute, die ein reines Gewissen haben. Wenn sie alle so wären wie ich, dann sähe es besser aus in der Welt. Ich habe noch keinen Tod geschlagen. Ich spende ja auch immer. Und ach, was einem denn alles einfällt. Liebe Jahre, mit diesem reinen Gewissen, das ist so eine Sache. Einer hat mal gesagt, sein Gewissen war rein, er benutzte es nie. Ja, wenn ich mein Gewissen nicht benutze, dann bleibt es auch rein. Das ist logisch, nicht? Martin Luther hat mal, das glaube ich, schon mal erzählt, er war beim Händewaschen. Ein anderer, ein Freund von ihm, stand daneben am Troch und wuschte sich auch die Hände. Und er sagt Luther, während er so wusch, je länger wir uns waschen, desto unreiner werden wir. Liebe Gemeinde, das ist wahr. Je länger ich versuche, mich reinzuwaschen, umso unrein, es bringt nichts. Ich werde den Dreck nicht los, es wird schlimmer. Wer es anspruchsvoller haben will, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8 steht es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so belügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Liebe Gemeinde, warum sind denn heute so wenig Menschen gerettet? In Langenhagen, in Hannover, in Deutschland, in unserer Nachbarschaft, in unserer eigenen Familie und Verwandtschaft. Warum sind denn so wenig Menschen gerettet? Ich will es Ihnen sagen, weil so wenige erkannt haben, dass sie verloren sind. Wenn sie das erkennen würden, dann wären viel mehr Menschen gerettet. Die 10 Gebote nur, das Grundgesetz, schon die 10 Gebote sind doch ein unbestechlicher Spiegel. Sobald ich mal ehrlich mein eigenes Leben prüfe, nur nach diesem Maßstab der 10 Gebote, den Gott mir vorgibt, dann, und ich verstehe die Gebote wirklich so, wie sie gemeint sind, nicht nur so oberflächlich, du sollst nicht töten, naja, kann ich abhaken, hab noch keinen getötet. Was steckt da drin? Du kannst alle Gebote so durchgehen. Wenn ich diese Gebote so ernst und wahrnehme, wie sie gemeint sind. Wenn ich diesen Maßstab, den Gott mir gibt, anlege an mein eigenes Leben, dann ist es aus und vorbei mit meiner Selbstzufriedenheit und Selbstsicherheit. Paul Gerhardt, unser gesegneter Gesangbuchdichter, hat es doch im Choral Nummer 84 so formuliert: Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer. Ich war jetzt im Urlaub auf Usedom, habe ich auch im Sand gelegen, habe ich gedacht, kann man sich nicht vorstellen, wie viele Sandkörner das in einem kleinen Strandabschnitt allein sein mögen. Und dieses Bild nimmt hier Paul Gerhardt. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer. Das haben bis heute Menschen erkannt, die sich auf dem Weg zur Freistatt machen, zu Jesus Christus. Ihr Gewissen ist wach geworden. Sie erkennen, ich gehe verloren, wenn ich nicht in die Freistatt komme, und zwar rechtzeitig. Und darum eilen Menschen zu Jesus, erstmals und immer wieder. Da war ein Gefangener, ich erzähle ja gerne, wissen Sie, aus meiner alten Zeit, da war ein Gefangener, der saß verzweifelt zu einer lebenslangen Haft verurteilt in seiner Zelle und zählte da Bänder für Einkaufstaschen. Und alles schien ihm ausweglos zu sein. Und dann wurde es wieder Weihnachten. Und für alle Gefangene ist Weihnachten immer eine besonders nervenaufreibende Zeit, in der auch die tränenbehaarten Typen locker sitzen. Und dieser Kurt, der ging nun mal nach vielen Jahren wieder in den Gottesdienst zur Abwechslung, so hat er gesagt, zur Abwechslung. Aber vielleicht doch aus einer tiefen, unbewussten Sehnsucht. Und dann hört er in der Predigt zwei Sätze, die ihn nicht mehr losgelassen haben. Wenn eure Sünden auch blutrot sind, so sollen sie doch schneeweiß werden. Und siehe, ich mache alles neu. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren betet dieser Mensch wieder das Vaterunser. Und er bekommt im Verlauf Schulderkenntnis vor Gott, aber er empfindet diese Schulderkenntnis, dass er einen Menschen umgebracht hat, ja nicht als ein Geschenk, sondern es quält ihn natürlich. Und er spricht darüber. Und er wird offener und beginnt langsam zu Gott zu beten. Nur die Gewissheit, von Gott angenommen zu sein, trotz seiner Schuld, die fehlt ihm noch. Und diese Gewissheit schenkt Gott ihm in einer Nacht, buchstäblich im Schlaf. Er hat das selbst dann so erzählt: In einer Nacht, in der ich mir wieder Sorgen um die Ewigkeit machte, schlief ich erst um Mitternacht ein. Da träumte ich stehe in einer Kapelle. Vor mir standen zwei Särge. Eine Stimme sprach: Siehe, hier liegen deine Vergangenheit und deine Zweifel begraben. Da wachte ich auf und dankte Gott für sein Reden. Von der Zeit an wusste ich, dass mir meine große Schuld vergeben ist und Gott mich nicht verlassen hat. Und er machte dann diese wunderbare Erfahrung, dass er frei wurde von diesem Bluträcher des kaputten Gewissens hinter ihm her. Und er hat dann später gesagt: Eins weiß ich, Gott will jedem helfen, der sich helfen lassen will. Und er wurde dann zu einem treuen Besucher der Gottesdienste und der Bibelgruppe und bekannte seinen Glauben dort auch munter und fröhlich unter seinen Mitgefangenen da in der Zelleranstalt. Aber das möchte ich uns allen sagen, egal was dich verfolgt. Eins weiß ich, Gott will jedem helfen, der sich helfen lassen will. Gott kann jedem helfen und er will es auch. Nun könnte man natürlich sagen, na ja, guter Pastor da vorne, du bringst da so ein schreckliches Extrembeispiel. Liebe Gemeinde, man muss Sünde hat ja viele Formen. Viele Formen. Luther sagt, ich zitiere ihn nochmal, das ist gewisslich wahr, dass kein Mensch jemals seine wahren Hauptsünden sieht, und jetzt kommt es, als da sind. Unglaube, kennen wir das nicht? Verachtung Gottes, dass man Gott nicht so fürchtet, nicht ihm so vertraut und ihn so liebt, wie es wohl sein sollte. Und da muss ich sagen, da ist doch mein Defizit riesengroß. Ich müsste Gott und sollte Gott viel mehr lieben und ihm noch mehr vertrauen, als ich es tue. Und Luther sagt, das sind Hauptsünden. Und da gibt es ja noch andere Verfolger, die hinter uns her sind. Ach, kennen wir alle, die Sorgen, die einen nicht schlafen lassen. Immer wieder dreht sich das im Kopf. Wie geht das aus? Wie wird das werden? Und dann gibt es die Freistatt, aber wir müssen hin. Da heißt es 1. Petrus 5, kennen wir doch. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Nicht so wie wir als Kinder gemacht, den Ball an eine Wand werfen und den wieder auffangen. Nicht Gott die Sorgen hinwerfen und dann den wieder aufnehmen. Dann habe ich sie wieder zu tragen. Kann ich tausendmal beten, hilft überhaupt nichts. Sondern ich muss ein Sorgeübergabevertrag gewissermaßen schreiben. Gott, ich gebe dir diese Sorge um meine Gesundheit oder um mein Kind oder was es ist. Schreib es auf einen Zettel, das hilft. Schreib es auf, wie in einem Vertrag, und ich übergebe dir diese Sorge. Und dann leg diesen Zettel in, und dann schreib auch drauf, ich will sie nicht wieder übernehmen. Ich weiß, dass du dich ab sofort darum kümmerst und nicht mehr ich. Und dann leg das in deine Bibel an 1. Petrus 5 und warte, was Gott tut, anstatt dass du dich zersorgst. Ach, Furcht und Ängste, das sind auch Rächer, die hinter uns her sein können. Psalm 34, der Herr errettete mich aus aller meiner Furcht. Man macht ja die Nachrichten und schon kaum noch lesen, manchen geht so. Ich sage, diese Krisen, früher kamen die Krisen nacheinander, jetzt sind sie, ich sage Ihnen nichts Neues, jetzt kumulieren die. Das eine kommt zum anderen, unser persönliche Dinge, und dann noch gucken, was im Fernsehen kommt. Eine Krise noch bedrohlicher als die andere, Finanzkrise und. Ich will Ihnen das hier nicht alles erzählen, Sie wissen es. Es kann einen so nach unten ziehen, wie ein Rächer, der uns ins Genick saust. Der Herr errettete mich aus aller meiner Furcht. Bring auch diese Angst zum Herrn. Leid und Trauer kann auch ein Rächer sein, der hinter uns her ist. Aber Gott sagt, komm in die Freistatt. Jesaja 66, ich, Gott, will euch trösten, wie seine Mutter tröstet. Ist das nicht schön? Seine Mutter, Kind weint und die Mutter, komm her und nimm das Kind in den Arm oder der Papa und herzt das Kind, und dann versiegen die Tränen auch schnell. Ich will dich trösten, wie, sagt Gott, wie einen die Mutter tröstet. Oder die Einsamkeit. Manche Menschen werden immer wieder eingeholt von der Einsamkeit. In den Seniorenheimen, wie viele Menschen sind da so einsam. Und die Freistatt heißt Psalm 68, Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, dass es ihnen wohlgehe. Du kannst auch mit Gott schlimme Einsamkeit lange durchtragen. Und dann mag das Wunder geschehen, dass Gott dir auch wieder Menschen zufügt, die nach dir fragen und dich besuchen. Und vielleicht noch dieses, gerade wenn man mit älteren Menschen redet, dann kommt so oft eine gewisse Altersresignation. Vielleicht ist der eine oder andere unter Ihnen, die das merken. Ach ja, aus meinem Leben hätte doch noch mehr werden können. Wenn meine Eltern mich damals auf die andere Schule geschickt hätten. Heute machen 99% Abitur, hätte ich fast gesagt, und gehen zum Max-Planck-Institut. Nicht? Und damals sind die Kinder auf der Hauptschule geblieben. Die Eltern haben gesagt, auf was brauchst du das? Und dann sagen die im Alter, mit meinen Begabungen, ja, ist nichts geworden. Ein anderer sagt, oder eine andere, wenn ich damals diese Stelle in der Firma bekommen hätte, dann wäre es weitergegangen. So bin ich stecken geblieben. Ihr Lieben, das kann auch ein Rächer sein. Aus mir hätte mehr werden können. Aber jetzt ist es zu spät. Ja? Jetzt ist es zu spät. Es wird nichts mehr. Und da gibt es auch in der Freistadt. Enttäuschte Hoffnung im Blick zurück auf das eigene Leben, das sich dem Ende zuneigt. Matthäus 25, da sagt Jesus, recht so, du Treue, du bist über wenigem treu gewesen und ich will dich über viel setzen. Geh hinein in des Herrn Freude. Ihr liebe Gemeinde, es geht weiter. Und Gott sagt, ja, viele Wege sind dir versperrt gewesen hier in diesem Leben, aber ich werde dich über vieles setzen. Geh hinein zu des Herrn Freude. Das ist die Freistadt. Oder Psalm 101, da sagt Gott, meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen. Ihr liebe Gemeinde, das ist die Karriere, die höchste. Dass Gott sagt, dass sie bei mir wohnen, zu Hause sind. Und ich sage allen, die etwas betrübt oder sehr betrübt sind über ihren Lebensweg, wenn du kein Stern am Himmel bist, am Himmel dieser Welt, dann leuchte in deinem Hause und Gott wird es dir vergelten. Wenn du kein Stern am Himmel bist, dann leuchte zu Hause und Gott sieht es und wird dich über mehr setzen. Damit zum Schluss. Erste Frage war an diesen Menschen, wohin läufst du? Zweitens, wohin fliehst du? Und drittens, wodurch bist du gerettet? Ja, und seine Antwort, kurz und bündig. Ich bin hier in der Freistadt gerettet, weil Gott es so bestimmt hat. Bei Jesus. Jesus, dein Kampf ist unser Sieg. Dein Tod ist unser Leben. In deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Die Flucht vor den Rächern in unserem Nacken hat ein Ende. Drum suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen.